Es wird noch mal eine Fortsetzung geben. Ich bin noch nicht am Ende. Ihr vielleicht, aber ich noch nicht. Und manchmal braucht der Pastor, dass er sich predigen hört, dass er sagt, Paul, du predigst was, was noch nicht geschehen ist. Und das ist dann immer eine ganz gefährliche Sache, weil der Jesus sagt, was wir sagen, das soll Ja und Amen sein. Also muss ich mich immer unter dieses Wort stellen, was ich auch predige und sage, ich will da auch hin. Und ich stelle fest, ich bin's noch nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss nochmal mit euch zurückgehen zu Pfingsten. Wir hatten ja angefangen, für die, die nicht da sein konnten, und hatten einige Male darüber gepredigt oder gelehrt, dem Geist gebt Raum oder den Geist dämpft nicht, aus 1. Thessalonicher. Wir hatten uns angesehen, was den Geist Gottes dämpfen könnte. Wir hatten gesagt, also dämpfen ist nicht sündigen wider den Geist, sondern das sind auch ganz andere Dinge. Das hatten wir ein bisschen ausgearbeitet. Und dann waren wir nochmal hingekommen zu den Jungfrauen, die in dem Gleichnis, das der Herr Jesus erzählt, mit Öl in der Lampe auf den Bräutigam gewartet haben. Und der Bräutigam kam und kam und kam nicht. Und dann dauert es eine Zeit lang und dann auf einmal erschallt es, er kommt. Und einige von den Jungfrauen waren clever gewesen, die hatten einen Reservekanister. Die haben nachgefüllt und die anderen hatten nichts mehr. Und sie mussten später bei der Hochzeitsfeier draußen bleiben. Und das ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Öl in der Schrift ist nicht was von Esso oder Shell, sondern das ist was, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Das heißt, es ist also wichtig, dass Öl in unseren Lampen gefunden wird, wenn der Herr wiederkommt, und er kommt wieder. Und er kommt wieder und ich denke, wir denken viel zu wenig darüber nach, dass er plötzlich mit einem Augenblick wiederkommen könnte. Die Zeiten sind so reif wie selten. Und ich habe gedacht, wir müssen zur Quelle zurückgehen. Und ich habe mit euch zusammen aus der Apostelgeschichte gelesen. Und ich lese es nochmal. Und ich hoffe, dass wir heute nochmal ein Stückchen weiterkommen. Apostelgeschichte 8, 37 bis 39. Als sie aber das hörten, was Petrus predigte, Klammer auf und Klammer zu, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünde, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Stimmt. Das ist, Christian, jetzt wusste ich, warum du wieder... Ja, ich schlepp das ewig mit rum, also allmählich ist schon gut, wenn ihr nicht alles glaubt, was ich sage. Also Apostelgeschichte 2 muss da oben stehen, nicht 8. Suche ich nach einer Ausrede, aber ich habe keine. Ich lache an meinem Computer. Apostelgeschichte 2. Ja. Was mir bei dieser Geschichte aufgefallen ist, das war ja Pfingsten, das Fest des Gesetzes. Da waren alle möglichen frommen Leute zusammengekommen. Das wäre wie bei uns Weihnachten und Ostern auf einem Tag. Das waren also Leute, die sich bemühten, ein anständiges Leben zu führen. Die haben also nicht permanent geflucht, die haben darauf geachtet, dass sie die 10 Gebote eingehalten haben, also keine Lüge, nicht stehlen, nicht nach der Frau eines anderen Ausschau halten, sie haben gesagt, nicht das Eigentum des anderen begehren, sie haben danach gelebt. Das waren wirklich fromme Leute, die da zusammengekommen waren. Das waren nicht irgendwelche Wild- und irgendwelche komischen Heiden, ja. Sondern das waren Fromme, die zusammengekommen sind, weil sie dem Gesetz angehangen hatten und einer der Pilgertage wahrgenommen werden sollten. Und die hören Petrus predigen. Und das ist die Sehnsucht, die jeder Pastor hat, wenn gepredigt wird über die Güte und die Herrlichkeit Gottes, dass es den Menschen durchs Herz geht. Dass es ihnen nahe geht und dass sie nicht sagen, ach, war ja eine interessante Rede, den Witz muss ich mir merken und die Anekdote ist eigentlich auch ganz angenehm gewesen und heute ist er unter 40 Minuten geblieben. sondern dass es ihnen wirklich durchs Herz ging. Sie waren getroffen und kommen mit der Frage, was sollen wir denn tun? Also das waren fromme Leute. Und denen sagt Petrus in Apostelgeschichte 2, tut Buße. Das war das, wo wir uns als erstes drüber unterhalten hatten.
Tut Buße, dass ich wieder vom Wort Gottes höre, du bist extrem wertvoll. Wende dich an ihn. Buße, dass ich wieder höre, dass ich mich vor Gott demütigen sollte. Buße, dass ich mich wirklich auf den Weg aufmachen sollte, zur Taufe. Das hat mir erarbeitet. Und dann wirkt sowas bei mir nach. Und ich dachte, ich will euch noch an anderen Bußgängen teilhaben lassen. Habe ich in der letzten Zeit auch immer wieder erwähnt, hinsichtlich der Einstellung zu Gott sollten sie sich umwenden. Wenn ich donnerstags morgens bete und Gottes Angesicht suche für eine Botschaft für unsere Donnerstag-Leute, dann ist es für mich immer sehr interessant, wie Gott redet. Da würde ich euch am liebsten alle mal mit in diese Vorbereitungszeit nehmen. Bei der Sonntagsgemeinde denke ich mir manchmal noch, was müssten sie hören? Da ist noch immer ganz viel Paul drin. Aber donnerstags morgens bin ich nach wie vor hilflos. Ich weiß das nicht. Ich weiß nur immer, ich will eine Jesus-Geschichte reinpflanzen, weil sie können alles vergessen von meinen Anekdoten, aber Jesus müssen sie behalten. Es ist in keinem anderen Namen das Heil. Es ist den Menschen nichts anderes gegeben, worin sie sollen selig werden. Deswegen, wenn sie rausgehen, sollen sie behalten haben, Jesus ist da. Und am Donnerstag tut mir Gott auf einmal wieder so, wie der macht so auf einmal so eine Schriftstelle auf. Und in dieser Schriftstelle in Johannes 8, da spricht Gott, dass wir Sklaven der Sünde sind, wenn wir Sünden tun. Regen sich die Frommen damals richtig drüber auf, sagen, ach, wir sind doch Abrahams Kinder, wir sind doch alle fromm. Und dann habe ich gedacht, ja, was will er denen jetzt sagen? Und ich dachte, vielleicht will er ihnen sagen, ihr glaubt im tiefen Herzen nicht, dass ihr von Gott geliebt seid. Das ist vielleicht unsere größte Sünde. Noch vor Lügen, vor falsch angezogen sein und so weiter. Weil da hängt ganz viel von ab. Wenn ich mich wirklich geliebt weiß, habe ich keine Minderwertigkeitskomplexe mehr. Hast du mal Kinder erlebt, die sich geliebt wissen ohne Ende, die fremdeln nicht, die sind freundlich, die sind fröhlich unterwegs. Kinder, die geliebt werden, das siehst du den Kindern an. Oder ich könnte das andere Beispiel nehmen, wenn du Kinder siehst, die nicht geliebt werden, die haben permanent irgendwie innere Schwierigkeiten. Und dann stellen wir manchmal fest in unserem Leben, uns ist so viel Misshandlung widerfahren worden, bis wir 30, 40, 50, 60 Jahre alt geworden sind, dass wir mehr den Misshandlungen glauben, als dass Gott uns wirklich lieb hat. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, Buße zu tun, dass wir Gott Dinge unterstellen, die er gar nicht macht. Eine tiefe Selbstannahme, dass ich wieder dahin zurückkommen kann. Aber auch mussten er den Leuten vielleicht sagen, die Bereitschaft, ihren Alltag zu verändern, ihren frommen Alltag zu verändern. Und ich dachte, ich muss diesen Bußgedanken heute mal ganz tief in euch reinpflanzen. Wenn wir als Älteste zusammensitzen und wir die Gemeinde durchsprechen, dann sage ich also, der Karl oder die Elise, die kommt jetzt schon das sechste Mal. Und dann fragen die Ältesten, wer ist denn die Elise, wer ist denn der Karl? Und dann gehe ich in Gedanken durch und sage, 1, 2, 3, 4, 5, sitzt in der fünften Reihe immer rechts außen in Fahrtrichtung. Ja, versteht? Merkt ihr, wie ihr fromm gewohnt seid?
Und ich habe gedacht, heute mache ich mit euch ein Exempel. Wir machen heute mal Buße. Jeder muss jetzt mal aufstehen und muss sich an einen Platz setzen, wo er noch nie gesessen hat. Am besten, dass die Leute von ganz da hinten nach vorne kommen. Ich will das sehen. Das ist jetzt didaktisch ganz wichtig für meine weitere Predigt. Macht ihr es nicht, was meint ihr, was gleich für eine Bußpredigt hinterherkommt? Also, am besten setze dich auch noch neben jemanden, den du nicht kennst. Dann hast du nachher schon Erstkontakt für die... So einige weiß ich, die sitzen da so, wie ich immer da sitze und sage, das mache ich jetzt nicht. Ich lasse mir vom Pastor nicht sagen, was Sache ist. Ich sehe, einige setzen sich immer noch nicht woanders hin. Ich könnte die natürlich jetzt namentlich nennen. Gerhard, du sitzt auch noch auf der falschen Stelle, rück rüber. Ja, das ist egal, dann setzt ihr euch beide in die erste Bank da vorne. Das ist mir jetzt egal. Soll ich euch namentlich aufzählen, wer jetzt keine Platzwechselvorgänge macht? Einige sind immer noch störrisch. Oder einige sagen, ich sitze heute sowieso schon auf einem anderen Platz. Denen sei das gestattet. Es ist schön, wenn ich die Leute, die sonst immer hinten sitzen, wenn ich auch mal eure Pickel sehe. Hey, ich finde das genial. Ihr tut wirklich Buße. Ihr kehrt um von euren frommen Gewohnheiten. Ist komisch, nicht? Eigentlich ist der Schritt ganz einfach. Aber ich habe gedacht, die Leute damals, denen es durchs Herz ging, die mussten aus ihrer frommen Lethargie herausgerissen werden. Anders wäre es nicht gegangen. Also Buße tun heißt nicht nur zu sagen, Herr Jesus, tut mir leid, dass ich mal wieder gelogen habe. Das ist zumindest ein richtiges Gebet. Hoffentlich tut es dir dann auch leid. Aber für mich ist viel schwieriger, dass ich sage, wir müssten vielleicht umkehren in dem, wie wir Gott verstehen, wie er über mich denkt und umkehren von unseren absoluten frommen Gewohnheiten. Ich gebe euch so ein Beispiel. Wir hatten das ja vorhin, ja, jetzt gucke ich da hin und jetzt ist er nicht mehr da, das ist ganz schlimm. Ihr seht, ich bin richtig verunsichert. Aber er hat mir ja vorhin noch so ein Stichwort gegeben. Ich stelle fest, ohne dass ich das jetzt als Diskriminierung verstanden will, wissen will, wenn jemand längere Zeit arbeitslos geworden ist, dann hat er hunderte Bewerbungen geschickt und hat hundertmal eine Enttäuschung mitbekommen. Dann schließlich sagt er, hat es überhaupt keinen Sinn mehr. Dann heißt, er steht morgens später auf. Er geht abends später ins Bett. Und irgendwann hat er eine ganz bestimmte Lethargie an den Tag gelegt und überlegt dann, wie kann man wieder richtig arbeiten. Und man weiß von der Arbeitsagentur, wenn jemand Langzeit arbeitslos war, sein Hauptproblem ist, wie springe ich über diese Hürde, dass ich wieder einen ganz normalen Lebensrhythmus finde. Und ich sag mal, bei uns Frommen ist das auch so. Und ich habe gestern Abend noch nach einer biblischen Geschichte gesucht, wo ich das dran festmachen kann, dass man die behalten kann. Und habe keine gefunden, also habe ich gedacht, mache ich das einfach mit den Leuten, mit den Langzeitarbeitslosen. Aber dann heute wieder ein und dann geht so ein kleiner Screen auf so Fernsehen. Dann kann man manchmal irgendwas arbeiten und gleichzeitig Fußball gucken. Aber dann hatte ich TV5 mit einer Andacht. Da war Bayless Conley und der liefert mir die Geschichte. Ich dachte, das ist ja schön. Also was ich jetzt sage, ist geklaut von heute Morgen. Aber ich dachte, das war so gut, das war so gut. Er sagt, da steht eine Geschichte, wo der Herr Jesus nach Jerusalem kam und zum Teich Bethesda geht. Da waren 5 Hallen und in den Hallen lagen überall Kranke. Und er geht zu einem hin, ich glaube noch nicht mal, so sagt er, dass es ein Geist der Offenbarung war, sondern er hatte einfach einen gesehen, der da lag. So, und er war 38 Jahre schon krank. In der Übersetzung, im Griechischen müsste man eigentlich sagen, er wurde von der Krankheit bestimmt oder die Krankheit bestimmte sein Leben. Er hatte keine Krankheit, sondern die Krankheit hatte ihn. 38 Jahre,
zu einem heiligen Ort gebracht, wo immer mal wieder ein Engel kommt, hat Wasser berührt, wer reinkommt. Bethesda heißt ja Haus der Gnade. Dann kommt es dahin und dann wackelt der See. 38 Jahre fromme Routine. Und dann kommt Jesus und fragt ihn, sag mal, möchtest du gesund werden?
Ich hätte sofort gesagt, nach 38 Jahren, jawohl, ich will. Kannst du, dann mach.
Aber er war in der frommen Tradition gefangen. Er kommt mit einer ganz komischen Ausrede an. Er sagt, ich habe niemanden, der mich hineinträgt. Die anderen sind schuld, heißt das unterm Strich. Ich habe ja keinen, der mir eine Arbeit gibt, also bin ich arbeitslos. Ich habe ja keinen, der für mich betet, deswegen habe ich auch die Taufe im Heiligen Geist noch nicht gekriegt. Ich gehe in eine Gemeinde, wo der Geist Gottes nicht so kräftig ist, deswegen habe ich es nicht. Sie schieben das in ihrer frommen Sache alle auf die anderen. Ich dachte, ja, so sind wir fromm geprägt. Seid ihr noch mit mir unterwegs? Ich meine, so bin ich geprägt. Ich erwische mich dabei. Und dann kommt noch ein nächstes und dann sagt er, ja, und die anderen sind immer schneller.
Auch dieses Wort kennen wir aus unseren Predigten oder aus unseren Gottesdiensten. Da wird neben dir einer geheilt und du sagst, warum der und ich nicht?
Kennt ihr sowas? Warum passieren die Wunder nur immer in Afrika und nicht hier? Dabei sollte er die Trage in die Hand nehmen, die ihn hineingetragen haben. Der Jesus stellt eine einfache Frage. Willst du gesund werden, ja oder nein? Und er sagt, die anderen sind schuld. Ihr versteht diese Metapher, die da drin ist. Das war komplett geprägt in die ganze fromme Theologie, in den ganz normalen frommen Lebensweisen. Und ich glaube zutiefst, wenn wir wieder mehr vom Heiligen Geist haben wollen, wir brauchen das wieder, dass wir Buße tun, unsere frommen Traditionen vielleicht auf einmal beiseite legen.
Das ist jetzt alles noch Wiederholung vom letzten Mal.
Das ist das, was mir dann nachgeht, auch wenn ich gepredigt habe. Ich sage, ich bin noch nicht am Ende. Wir sind alle irgendwo ein Stückchen, ja, war nicht schlecht. Aber wir gehen nach Hause und machen genauso weiter. 38 Jahre tragen wir uns.
Manche ertragen uns noch viel länger.
Nichts gegen fromme Gewohnheiten, die sind wichtig. Und ich glaube, auch das wäre ein Thema für sich. Aber wenn die frommen Rituale, die frommen Lebenswandeln, deine Sitzordnung, wie du in die Kirche kommst, wann du kommst, wie du kommst, mehr wichtig sind als das, was der Herr Jesus tun will. Ich gebe uns mal so ein paar Anreize.
Was löst es bei dir aus, wenn ich jetzt sage, ab nächsten Sonntag machen wir unseren Gottesdienst um 11?
Einige sagen Halleluja und einige sagen, wer hat dann meine Bratkartoffeln gemacht oder mein Mann oder was auch immer. Versteht ihr? Und wenn ich jetzt sage, lass uns doch einmal diese Tradition komplett zerbrechen, weil wir dann vielleicht mehr junge Leute von außen reinkriegen, die noch nicht wissen, wie das Leben tickt in der frommen Gemeinde, dass man nicht um 6 Uhr, versteht ihr? Die kommen eher um 11 als um 10. Und plötzlich stelle ich fest, mein ganzer Lebensrhythmus am Sonntag ist über Jahre in ein ganz festes Setting hineingepresst worden und ich kann momentan gar nicht umdenken oder wenn ich umdenken sollte, sage ich, nee, die anderen müssten beigeben. Da bin ich wie der Kranke, der da liegt. Aber auf der anderen Seite jammer ich dann, dass zu wenig Jugend in die Gemeinden kommen. Ich will das jetzt nicht sofort umändern oder so, aber ich wollte nochmal sagen, wie unsere Denkstrukturen gepolt sind. Was wäre, wenn wir jetzt, ich sag mal, 4 Wochen lang hintereinander nur einen Posaunenchor hier spielen lassen würden? Unser Lobpreisteam dürfte mal in anderen Gemeinden dienen. Wir würden sie aussenden. Kämst du dann auch noch? Okay, wenn ein paar. Versteht ihr? Wir sind in solche Sachen gefangen. Und wenn wir in solchen Sachen gefangen sind, glaube ich, sagt der Geist Gottes uns, dass es uns wieder durchs Herz geht. Und ich sage, ich muss umkehren. Ich muss Buße tun. Ich muss einen anderen Platz, eine andere Stellung einnehmen. Sonst können wir noch so viel beten, sende Ströme des lebendigen Wassers. Es wird nicht passieren, weil ich gefangen bin in meiner eigenen Sache drin, in meiner eigenen Befindlichkeit. Die Trage, die dieser Mann nach Hause getragen hatte, die hat ihn 38 Jahre getragen und Jesus berührt ihn. Die Frage ist für mich, wie weit bin ich bereit, meinen frommen Terminkalender umzustellen? Ich setze noch was drauf. Ich bin immer fasziniert, wenn ich mal wirklich lese, wenn ich deine Biografie lese. Und eine Biografie, die es mir sehr angetan hat, das ist dieses Buch von Erich Schnebel. Erich Schnebel, wer war Erich Schnebel? Für mich einer der ganz großen Gottesmänner, die wir im 20. Jahrhundert in Berlin hatten. Erich Schnebel, Stadtmissionsmensch. Im Ersten Weltkrieg hat er Schlimmes erlebt. Dann Theologe geworden und kam dann Berlin Mitte in die 20er Jahre hinein. Und hat dort Dienst getan in der Stadtmission. Stadtmission ging zwischendurch mal pleite, weil sie kein Geld hatten. Dann hat er ohne Geld weitergearbeitet. Und er machte irgendwas. Sie haben Missionstrupps zusammengestellt in den 20er Jahren. Und die sind sonntags morgens nach einer kurzen Andacht sind die rausgefahren in die umliegenden Orte von Berlin. Und haben gesagt, da leben so viele Leute, die die Liebe Jesu noch nicht kennen. Und wir fangen dort an, Evangelium zu verkündigen. Und sie haben sich ihr ganzes Essen mitgenommen, damit sie niemanden, wo sie hinkommen, zur Last fallen. Das haben die in den 20er Jahren gemacht, haben die in den 30er Jahren gemacht. Ich habe gedacht, was wäre, wenn wir unsere Traditionen durchbrechen würden? Ich würde meine Kontakte nutzen zum Land Brandenburg und wir würden jeden Sonntagabend mit einem Missionstrupp in eine Kirche gehen, in die Nähe von Brandenburg, die nicht mal mehr aufgeschlossen wird, weil keiner mehr kommt. Und wir würden nichts anderes machen, als einige Choräle oder Lobpreislieder singen, zu Gott beten und vielleicht ein großes Plakat an die Wand heften und sagen, heute kann man hier Gott erleben, kommen Sie mal rein. Vielleicht wären einige so scharf darauf, dass sie schon samstags in dem Dorf rumgehen würden und würden in den Briefkasten legen, heute Action in der stillgelegten Kapelle am Ortszentrum. Versteht ihr, wenn auf einmal unser ganzes frommes Dasein in eine andere Basis gerückt würde. Der Herr Jesus hat doch gesagt, wenn er den Heiligen Geist kommen lässt, wartet darauf, dann werdet ihr angetan werden mit der Kraft aus der Höhe und dann kommt hinterher, dann, wenn ihr jemanden die Sünden erlasst, dann sind sie ihm erlassen. Es geht doch um Errettung. Es geht doch um Erlösung und nicht um unser frommes Wohlbefinden. Merkt ihr, noch eins drauf. Christian, ich nehme das jetzt mal mit der Nazarethkirche. Ja? Dieses Ganze. Da kommt, ich meine, Christian, ihr wisst ja, er tut mir nie gut, so sage ich ja öfters. Ja? Der macht immer Glaubensschritte, wo ich immer denke, muss das denn sein? Muss das denn sein? So, Leopoldplatz, neue Nazarethkirche, steht weitestgehend leer. Steht sie leer? Weitestgehend leer oder... Ja? Überbleibsel ist noch da. Ja. So, jetzt kommt Christian auf die Idee und sagt, er macht Lobpreisgottesdienste. Nebenbei, da hinten liegt ein Flyer aus für einen größeren Lobpreisevent in der. Können wir gleich nochmal, kannst du noch was zu sagen, Christian? In der neuen Nazarethkirche. Aber ich habe gedacht, es gibt in Berlin ganz wenige Plätze, die so neuralgisch sind wie der Leopoldplatz. Was wäre, wenn wir diese Lobpreissachen, die Christian jetzt angefangen hat, regelmäßig unterstützen würden? Da steht direkt die Frage hinterher, wollen die die Kirche dann übernehmen? Ich sage mal, erstens habe ich keine, ich glaube 450.000 Euro, zweitens habe ich keine Mannschaft, die das auch erhält und so weiter. Aber die Frage ist doch, dient das dann dazu, dass Menschen gerettet werden, dass Sünden vergeben werden, ja oder nein? Und dann wäre ich gefragt, aus meinem frommen, lethargischen Leben auszubrechen und neu zu denken. Buße tun heißt umdenken. Geht es uns durchs Herz? Manchmal denke ich, ich bin wie derjenige am Teich Bethesda. Ich freue mich, dass immer mal wieder einer geheilt wird. Ich sage, schade, ich wäre auch jetzt gern geheilt. Aber besser einer als keiner. Ich freue mich an dem anderen schönen Gottesdienst, was alles nicht verkehrt ist. Aber die Frage ist wirklich, kann ich Buße tun, aus meinem frommen, lethargisch eingefrästen Denken auch ausbrechen, oder ist es mir fast schon gar nicht mehr möglich? Weil mein ganzer Lebensrhythmus auf irgendwas anders eingeprägt ist. Und dafür muss man sich aufmachen. Man muss den Mut haben, aufzustehen und zu sagen, ich setze mich heute woanders hin. Ich hoffe, das bleibt bei euch hängen. Und ich sehe, einige haben nicht den Mut gehabt, aufzustehen. Und ich glaube, sie werden in ihrer Sache versauern, wenn noch nicht mal dieser kleine Teil an Übung mitgemacht werden kann. Sie werden darüber reden, wer sitzen geblieben ist und wer nicht. Aber war es denn schwer? Eigentlich nicht. Aber man musste sich halt entscheiden. Das wäre die Wiederholung. Dann ging es zur Taufe. Hier sind noch Taufanmeldungen, wer noch nicht getauft ist. Man kann sich anmelden. Damit wird eine Entscheidung sichtbar. Jetzt kommen wir zu dem heutigen Teil. Ich mache auch nicht mehr so lang. Wir unterhalten uns gleich im Kirchencafé. Schnippische Zurufe kann ich gar nicht vertragen. Wir hatten die Taufbunderneuerung angesprochen, so, und jetzt sind wir. Und dann wird gesagt, die Gabe des Heiligen Geistes wird man empfangen, wenn man Buße getan hat. Und das letzte Mal waren wir dabei stehen geblieben, dass wir diesen Text aus Lukas 11, ich hoffe, jetzt habe ich den richtig geschrieben, die Textstelle von 9 bis 13 angeguckt haben, wo dann drin steht, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Das sind Dinge, die für uns wichtig sind, dass wir sie tun. Die tut nicht Gott, die tut er. Das Zweite, denn wer da bittet, der empfängt, das muss ich auch tun. Und wer das sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und jetzt gibt es eine Erläuterung, eine Geschichte, wo man das dran festmachen kann. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihm um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Hier geht es um Hunger. Worauf hast du Hunger? Ich meine jetzt im geistlichen Sinne, nicht in der Megawoppe. Worauf hast du Hunger? Ich habe festgestellt, wenn ich Hunger habe, ist mir das vollkommen wurscht, selbst wenn es eine Salatplatte gibt und ich habe richtig Hunger und gibt nichts anderes, dann esse ich auch Salat. Wenn ich wählen darf, okay, dann würde ich diesen Apparat da, den würde ich zerlegen und so weiter. Vielleicht reicht er für 2 Mahlzeiten. Aber wenn ich wirklich Hunger habe, dann sind mir die Umstände egal, dann habe ich Hunger. Geht euch das auch so? Dann werde ich zu Hyäne. Dann werde ich unchristlich. Worauf hast du Hunger? Ich habe gedacht, ich muss das mit euch noch betrachten. Es gibt das Herodes-Erleben oder den Herodes-Hunger. Der ist bei Charismatikern sehr verbreitet. Ich gehe jede Wette an. Wenn ich jetzt Stabprediger USA, prophetisch begabt, rhetorisch brillant, mit ein paar lieben Worten für die Berliner und dann mit einigen begleitenden Zeichen und Wunder, dass er wirklich heilt. Den haben wir eine Woche hier. Einige fahren mit dem Rollstuhl raus. Ich bin überzeugt, wir haben ganz viel frommes Volk auf einmal hier drin. Bei Herodes, zu ihm wurde gesagt, in Lukas 23, Vers 8, als er Jesus sah, freute er sich sehr. Denn er hätte ihn längst gerne gesehen. Denn er hatte von ihm gehört und gehofft, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Wenn das dein Hunger ist, als Jesus, ich wiederhole nochmal, den Heiligen Geist versprochen hat, sagt er seinen Jüngern, wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Wartet. Und in diesem Zusammenhang, wem ihr die Sünden vergebt, das steht nicht drin, wen ihr alle heilt. Das sind alles wichtige Sachen, die möchte ich nicht missen. Aber das ist nicht der Hauptfokus. Es geht um Sündenvergebung, es geht um ewiges Leben, es geht um Errettung. Es geht um Errettung der Leute, die beim Christopher Street Day gestern durch die Straßen gezogen sind. Dafür hat Jesus bezahlt. Es geht um Errettung. Es geht um Errettung. Dass wieder Sünden vergeben werden. Dass wieder ein Neuanfang da ist. Nochmal von meiner Fernsehsucht nicht. Ich sehe mir am Freitag den Tatort an. Hat denn einer gesehen? Hey, da war ein Tatort mit konnte viel über jüdische Tradition beilernen. Ne? Da kam doch irgendwie so ein Satz drin vor, war das beim Tatort? Ja, ich glaube, dass der jüdische Glaube keine Religion ist, sondern eine Befreiungsgeschichte. Befreiung von der Sklaverei. Befreiung von den Irritationen des Alltags. Da habe ich gedacht, muss ich nochmal drüber nachdenken? Vielleicht ist Christentum ja auch keine Religion, sondern eine Befreiungsgeschichte von der Sklaverei der Sünde, die Gott möglich gemacht hat. Darum geht's. Also, Herodes erleben will ich nicht. Wenn es denn kommt, ich nehm's. Jeden Kranken, für den ich bete, und er wird gesund. Das baut meinen Glauben auf. Aber das ist nicht mein Hauptfokus. Ich möchte wieder sehen, wie Sünden vergeben werden. Auch von Christen. Weil wer ohne Sünde ist, der wirft den ersten Stein. Die Geschichte kennen wir. Aber nicht das spektakuläre Erleben ist wichtig. Nicht ein Highfly im Lobpreis, nicht dieses oder jenes, sondern dass wieder Sünden vergeben werden. Worauf hast du Hunger? Dass Jesus wieder Ehre bekommt und du die Herrlichkeit Gottes sehen willst? Was wäre, wenn wir nach dem strengen Muster im Neuen Testament, wo Jesus sich 12 Jünger zusammenholt und sie dann zu zweit ausschickt, sagt, heilt die Kranken, tut ihnen alles Gute und verkündigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wenn ich das jetzt so anrege, würden die einen oder anderen jetzt sagen, ja, wir sind doch nicht bei den Mormonen oder bei den Zeugen Jehovas. Aber was wäre, wenn wir unsere fromme Gewohnheit mal beiseite legen, unsere Negativvergleiche beiseite lassen, sondern sagen würden, okay, ich suche mir eine Person in der Gemeinde und dann treffen wir uns einmal oder zweimal in der Woche für einen kleinen Spaziergang. Halbe Stunde, Stunde. Ihr könnt ja erst fragen, wie geht's deinem Fußpilz oder was auch immer, damit ihr die Lebensgeschichten austauschen könnt. Und beim Gehen betet ihr, ob ihr jemanden findet, dem ihr das Evangelium von der vergebenden Gnade Gottes weitergeben könnt. Was wäre, wenn unser christlicher Terminkalender auf einmal an diesem Punkt, weil wodurch kriegt denn Jesus am meisten Ehre? Doch dafür, dass derjenige kommt, für den er bezahlt hat. Das verherrlicht ihn mehr als jedes Lobpreislied.
Ich habe mich gefragt, Paul, wärst du bereit? Ich müsste meinen Lieblingsplatz aufgeben. Ich müsste mich umsetzen. Ich müsste vielleicht sogar meinen Terminkalender beiseite tun und sagen, ich will noch mal ganz neu. Was wäre, wenn ich wirklich diese Herrlichkeit Gottes sehen würde? Weil die Jünger kamen zurück. Und wie war ihre Botschaft? Selbst die Dämonen waren uns untertan. Kaum zu glauben. Und was sagt Jesus da drauf? Ich sah den Teufel wie ein Blitz vom Himmel. Ihr habt den durcheinander gebracht. Seine ganze Strategie wurde auf den Kopf gestellt. Was wäre, wenn wir hier nochmal anfangen würden, umzudenken? Stattdessen sitzen wir zu Hause. Wir haben uns daran gewöhnt, entschuldigt, wenn ich das nochmal sage, das ist nicht diskriminierend, wie ein Langzeitarbeitsloser. Wir haben viele Bewerbungen losgeschickt und haben gesagt, wir brauchten mal ein bisschen mehr Geist und ist nichts passiert, also sitzen wir sonntags hier. Ist ja nicht verkehrt. Wir heiligen den Schabbat.
Versteht ihr? Das ist das, was mich grämt, wo ich sage, lasse ich mich immer zum See Bethesda tragen? Ich bin in meine Lebenseingewohnheiten so drin, wie ein Langzeitarbeitsloser. Oder dann gucken wir, dann geht der eine oder andere in Rente. Ja, was macht der? Der hätte doch Zeit zum Evangelisieren ohne Ende. Der könnte täglich auf der Straße stehen. Was machst du mit deiner ganzen Zeit?
Ja, die Jungen sollen mal gehen. Ey, wenn die nicht gehen, bevor die Steine anfangen zu loben, fange ich an.
Das ist eine Frage. Wie viel Zeit verbringst du als Rentner vor der Klotze?
Frühstücksfernsehen.
Selbst Wetten, das kann dich doch nicht mehr richtig befriedigen. Wie sieht deine Berufung aus? Ich will hier keinen geistlichen Druck machen, sondern ich möchte einfach nur nochmal umdenken. Wenn du mit jemandem vielleicht einmal oder zweimal in der Woche eine Stunde spazieren gegangen bist oder eine halbe Stunde und ihr habt nur gebetet, in Anführungsstriche, dann wäre das schon gigantisch.
Da muss noch gar kein Zeugnisgebungsdruck auf dir lasten.
Sondern die Frage ist nur, und da gehe ich hin, wie weit willst du wirklich die Herrlichkeit Gottes sehen? Dann musst du erleben, wie sich Leute bekehren.
Kleine Klammer, ich bin nächstes Wochenende nicht in Berlin, in Darmstadt. Da haben sie mich eingeladen am Freitag, Samstag und Sonntag zu einer Evangelisation. Bitte bete dafür, dass mir das Wort gegeben wird, dass wirklich Leute gerettet werden. Ich möchte nicht einfach fahren, weil mich jemand eingeladen hat, sondern ich möchte die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich möchte die Herrlichkeit Gottes wiedersehen. Worauf hast du Hunger?
Auf ein anderes Maß der Anbetung.
Ich betone dir immer wieder, ich bin zutiefst dankbar für unser Lobpreisteam. Auch wie sie das schaffen, mich mit in die Gegenwart Gottes zu ziehen. Ich bin so dankbar für die Musik, die gemacht wird, dass wirklich eine Klasse auch da ist. Aber es gibt noch ein anderes Maß. Es gibt noch ein anderes Maß. Als wir am Montag als Ältestenkreis zusammen waren, haben wir Zeit genommen zu beten. Christian war noch nicht da, also hatte ich die Gitarre und mir fiel überhaupt nichts ein. Da habe ich wieder kennengelernt, was es heißt, wenn du einen Lobpreiser an der Seite hast. Er sagt, ist mir egal, wie du dich fühlst, ich lob jetzt mal und guckst mal, dass du mit reinkommst. Da ist der penetrant. Und ich glaube, wir müssen da auch mehr wieder reinkommen. Aber dann fiel mir schließlich ein Lied ein, welche Liebe, welche Güte. Und dann war Nigel neben mir. Und dann fing er an, dieses Lied in Englisch zu singen. Und dann sagt er, es gibt noch eine andere Dimension, das ist in Wales in der Erweckung entstanden.
Wenn man den welschen Text hört oder die singen hört, geht es noch tiefer. Und die Übersetzung, dass Gott die Erde umarmt und dann aus Liebe küsst. Ich dachte, ich möchte wieder in diese andere Art der Anbetung reinkommen. Und vielleicht haben wir dieses Lied auf Folie, welche Liebe, welche Güte, dass wir da mal reingucken können. Und dann würde ich Nigel und Siggi, vielleicht Christian auch beten, dass wir das singen. Ob in Englisch oder Deutsch, das ist mir egal. Wenn unsere Frauen noch da sind, können die gerne mit dazu kommen und mitsingen. Dass wir das einfach singen und dass dann vielleicht ein Hunger bei uns nochmal groß wird, wie in der welschen Erweckung. Dass ein anderes Maß an Anbetung kommt. Ein anderes Maß an Anbetung kommt. Dass in der Anbetung die Sünde gebrochen wird. Dass es über die 10 Gebote hinausgeht. Dass ich sage, ich will meine christliche Gewohnheit im Haus der Gnade beenden. Damit wieder der Heilige Geist zum Zuge kommt und ihn ich nicht dämpfe. Ich möchte gerne wieder Hunger geweckt haben. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Appetit machen können und euch nicht zur Schnecke gemacht, sondern euch ermutigt. Ich möchte, dass wir wieder Appetit haben auf die Größe und Güte Gottes. Wir halten uns so viel mit Nichtigkeiten auf, aber ich brauche diese Güte Gottes in meinem Leben, diese Präsenz, die mehr ist als ein paar Worte in Zungenreden. Gott sei Dank, dass es da ist, aber ich möchte mehr. Und wenn ich das predige, dann ereifere ich mich, weil ich sage, ich bin nicht zufrieden mit einem 0815 Christenleben, sondern ich möchte Gottes erlauben, dass er mir ganz neu seinen Heiligen Geist gibt. Damals bei Pfingsten, das waren alles fromme Leute, die kannten die 10 Gebote, sie haben die 10 Gebote gehalten, was nicht jeder von uns hier schafft und macht. Und trotzdem ging es ihnen durchs Herz, weil sie gesagt haben, wir haben vielleicht die ganze Zeit die Liebe Jesu verpeilt. Deswegen hängen wir der Sünde noch eher nach als alles andere. Ein Zeichen, wenn der Heilige Geist weht, dann kommt er auf die Gemeinde und dann steht eine Gemeinde auf und tut Buße. Und vielleicht muss ich als Pastor damit vorangehen. Aber ich erwarte eigentlich von Gott und ich erbitte mir das. Ich wünsche mir, dass seine Liebe mir wieder so groß wird. Dass sich ein Pastor bekehrt. Welche Liebe, welche Güte, welch ein Opfer. Darf ich euch bitten, dass ihr kommt, ihr meine lieben Mitstreiter in der Leiterschaft. Karen, maybe you can sing it also in English. It's allowed to do that. Und wer will, der stimmt einfach damit ein. Welche Liebe, welche Güte, welch ein Opfer. Die guten Stimmen ans Mikro. Sein Werk.